Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Nun bin ich wieder mal bei Ihnen in dem schönen München. Man ist ja hier nur nicht ganz im Zentrum, aber wenn man so dann steht, München noch 28 Kilometer irgendetwas, denkt man, jetzt kommt man in die Stadt mit Herz. Und ich freue mich, dass ich hier bin. Wenn Sie eine Kassette aufnehmen, zufällig, wenn Sie eine aufnehmen, ich weiß es nicht, machen Sie mir heute auch eine. Und wenn Sie keine aufnehmen, machen Sie keine. Ganz einfach. Mein Thema heute Morgen lautet die sieben Worte Jesu am Kreuz. Es gehört zum mit interessantesten der Kommentatoren des Neuen Testamentes, dass sie herausgefunden haben, dass Jesus bei der Kreuzigung dort am Kreuz noch sieben Sätze oder sieben Worte gesprochen hat. Und diese sieben Worte Jesu am Kreuz haben immer wieder die Ausleger fasziniert. Und es geht mir auch so. Was ist dort noch passiert, als Jesus am Kreuz hing? Alle, die dort gekreuzigt wurden, die zwei Verbrecher, zwei Kriminelle waren das, rechts und links und in der Mitte Jesus, die konnten ja kaum noch sprechen. So grausam ist und war eine Kreuzigung. Der Mensch hängt da, entweder nur angepfählt, ausgestreckt oder mit einem Querbalken die Arme nach rechts und links. Dann sinkt der Körper immer wieder ein und dann kommt das Herz- und Lungenwasser und drückt das Herz ab und die Lunge, man bekommt keinen Atem. Und dann hat man unten an das Kreuz oft genug so einen kleinen Balken, einen Fußschemel sozusagen gemacht, genagelt. Das hat zwei Gründe. Zum einen sollte es dem Gekreuzigten die Möglichkeit geben, sich immer wieder aufzurichten, nochmal Luft zu schnappen. Auf der anderen Seite war das auch ein Stück größere Grausamkeit, denn wenn der Balken unten, dieser Schemel, weg war, dann starb man ziemlich schnell, wenn man sich nicht aufrichten konnte, war er dran, dann wurde die Qual verlängert, denn immer wieder hat der Gehängte sich aufgerichtet und so versucht, noch einmal Luft zu bekommen und damit sein Leben zu verlängern oder sein Leben zu erhalten. Und so war es auch bei diesen drei dort Gekreuzigten. Jesus war komplett angenagelt mit Händen und auch mit den Füßen. Da gab es keine Bewegung. Das war ein starres Hängen dort am Kreuz. Immer wieder nur ein leichtes Aufrichten war möglich. Und bei den zwei anderen, da weiß ich es nicht, ob es in der Bibel steht, weiß ich gar nicht mehr, nein, wie die angebunden oder genagelt waren, das steht nicht in der Schrift. Aber auch sie oder sie hatten die Möglichkeit, sich aufzurichten, denn sie überlebten ja Jesus um ein paar Stunden. Und dann wurden ihnen die Knochen zerschlagen, das bedeutet, sie konnten sich nicht mehr aufrichten und dann trat der Tod ziemlich schnell ein. Das war also dort die Geschichte, die sich abspielte an jenem 14. Nisan. Das war der Rüsttag, der Tag vor dem eigentlichen Passa, das ja abends am 14. anfing und dann den ganzen 15. Nisan lief. Im ersten Monat des religiösen Jahres im jüdischen Kalender, also ungefähr März, April. Ja, und ich möchte nun einsteigen in diese sieben Worte. Und ich folge der sogenannten klassischen Weise. Niemand weiß es genau, was nun eins nach dem anderen, was hintereinander geschrieben worden ist. Aber da haben sich viele Kommentatoren schon Gedanken darüber gemacht. Wie ist das nun abgelaufen, auch vom Reden her? Niemand weiß es. Und ich auch nicht. Ich folge einfach jetzt diesen Überlegungen und Darlegungen derer, die das schon einmal in dieser Richtung des Ablaufes der Kreuzigung untersucht haben. Nun ist ja in den letzten Wochen oder Monaten ein Film herausgekommen, die Passion Jesu, und sie hat die Menschheit und viele Christen auch nochmals ganz neu, und das ist durchaus positiv zu beurteilen, was dort über die Kinoleinwand lief. Die Menschheit, die Gott nicht mehr kannte und kennt, die hat über solch einen Film einfach mitgeteilt bekommen, was Jesus dort am Kreuze tat. Und ich habe in Idea einen Kommentar gelesen, warum die Theologen, gerade Theologen, so dagegen war das, dass dieser Film sehr getreu der Schrift dargelegt hat, dass Jesus als Erlöser gestorben ist und nicht als ein Verhinderter oder ein gescheiterter Sozialreformer. Und genau das hat die Theologen auf die Palme gebracht, denn sie haben vielfach oder mehrheitlich die Meinung, Jesu wäre gescheitert. Also, ich folge der allgemeinen Regelung oder der allgemeinen Linie der Kreuzesworte. Und das erste Kreuzeswort, das uns überliefert ist, ist Lukas 23, Vers 34. Ich lese heute ausnahmsweise einmal aus der Zürcher Übersetzung, der alten Zürcher Übersetzung. Da habe ich nämlich so eine schöne Synopse, das ist eine Zusammenschau der vier Evangelien, und da kann man dann immer auch wieder quer schauen. Also die Verbrecher, die Kriminellen, in Hebräisch waren das Einzahl jetzt Pescha, das ist der Abtrünnige, das ist der zum Beispiel auch aus der hebräischen Religion ausschert. Wenn ein Jude Christ wird, dann sagt seine Mutter zu ihm, du bist ein Pescha, du bist ein Abtrünniger. Da wird heute auch das Wort Krimineller daraus gebildet. Das ist der schlimmste Sündenbegriff, den das die jüdisch-hebräische, die hebräische Sprache kennt. Und wenn wir nachher noch Jesaja 53 uns anschauen oder mindestens es erwähnen, dann ist dort, dass er dort mit Übeltätern gekreuzigt wurde, und dann steht dort das Wort Pescha, Krimineller, Abtrünniger. Aber er hat auch für diese Kriminellen gebetet, genauso gut wie für die Oberen des Volkes, für die Schriftgelehrten und Pharisäer und Priester. Also, das erste Kreuzeswort, Lukas 23, Vers 34, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das klingt für unsere Ohren selbstverständlich, ist es aber bei weitem nicht. Ich will Ihnen dazu Auszüge aus einem Artikel von Richard Wurmbrand vorlesen, der in der Stimme der Märtyrer 1996 erschienen ist. Der Artikel trägt die Überschrift Das Geheimnis von Jesus schrei, denn Jesus schrie ja am Schluss noch auf, Matthäus 27, Vers 50. Darauf komme ich ganz zum Schluss zu sprechen. Und dort steht etwas, wie das zugeht, was ein Mensch empfindet bei einer Folterung, und eine Kreuzigung ist da nichts anderes als eine üble Folterung. Aber zuletzt hat er noch Jesus, so schreibt Wurmbrand, einen Schrei ausgestoßen, einen unartikulierten Schmerzensschrei, dann starb er. Ich habe diesen Schrei erst verstanden, als ich die Ehre hatte, unter Männern zu sein, von denen einige schrecklich gefoltert wurden. Sie schrien Mutter oder ich bin unschuldig, einige schrien lasst mich los oder ich will alles sagen oder ich will lieber sterben als verraten. Andere haben nur Jesus, Jesus geschrien. Dann kam der letzte, der entscheidende Augenblick. Nach langen Stunden unbeschreiblichen Leidens spürten die Gefolterten, jetzt kommt die Entscheidung. Es war der kritische Augenblick eines furchtbaren inneren Kampfes. Der Instinkt der Selbsterhaltung konnte einen Menschen dazu bringen, die Geheimnisse der Untergrundkirche, und darum ging es ja bei Wurmbrand, zu verraten. Einige, die schreckliche Qualen für Christus erduldeten, haben letzten Endes dann doch alles gesagt. Andere hielten durch und starben mit versiegelten Lippen. In den schlimmsten Fällen haben viele unserer Geschwister im Gefängnis unter der Folter den Verstand verloren. Sie haben nur noch unartikulierte Schreie ausgestoßen wie Jesus. Sie sangen Lieder ohne Worte. Einige, und ich, Wurmbrand gehörte dazu, wirbelten umher in einem verrückten Tanz. Wer nie durch solche Feuerqualen gegangen ist, wird schwerlich solche Fluchtversuche aus der Realität des Bösen beurteilen können. Jesus wurde in allem versucht wie wir. Im letzten Augenblick seines Lebens hat er nicht auf seinen Verstand gehört, sondern einfach diesen Urschrei ausgestoßen. Wenn Sie mit tragischen Entscheidungen konfrontiert werden, hüten Sie sich vor den endlosen Argumenten und Gegenargumenten vom Tierverstand, wie es Wurmbrand nennt. Dies ist auch angebracht in extremen Situationen in Familie und Gesellschaft, wenn alles in der Krise zu sein scheint. Lassen Sie nicht zu, dass der Verstand Sie quält mit menschlichen Argumenten für und dagegen. Schreien Sie zu Gott, wie Jesus laut am Kreuz geschrien hat. Suchen Sie Ihre Nahrung in der Bibel und loben Sie Gott mit Hallelujas und Hosiannas. In dieser Situation einer Kreuzigung fällt es schwer zu vergeben. Da toben und fluchen und schreien und jammern diese Leute. Sehen Sie, man weiß das aus den Erzählungen der sterbenden Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Zum Schluss haben sie noch diese jungen Männer, wenn sie dann ihre Bauchschüsse und anderes hatten und am Sterben waren, auf Adolf Hitler und die ganze deutsche Regierung geflucht und geschimpft, bis ein nationalsozialistisch ausgerichteter Unteroffizier sagte: "Sterbt ruhig, Kameraden." Und so war es auch bei diesen Männern dort am Kreuz, die, wo sie hingen, sie verfluchten einen Kaiser und sie verfluchten vielleicht eine jüdische Obrigkeit, die sie dorthin gebracht haben. Ganz, ganz, ganz anders Jesus. Auch da wurde die Schrift erfüllt, Jakobus 5, Vers 11. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. So starb Jesus. Das klingt anders als die Verwünschungen der Gepeinigten und der Gefolterten. Bei Jesus brach nie etwas Fleischliches oder gar Seelisches durch, auch nicht das Tierverstand. Ich könnte mir es ja nochmal überlegen. Jesus war voll geistlich und er hatte sich geistlich bis zum Schluss im Griff. Und da können Sie sich jetzt an Jesaja 52 und 53 erinnern. Er aber hat die Sünden vieler getragen, Jesaja 53, Vers 12. Und für die Übertreter, die Übeltäter, die Übertreter, hat er Fürbitte getan. Dieses Wort nimmt noch einmal Stephanus bei seiner Steinigung auf. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Herr, so sagt Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Am Kreuz betete Jesus keinen Rachepsalm. Wissen Sie, es gibt die Rachepsalmen in der Schrift, das stimmt. Aber wenn man das dahinterstehende Wort untersucht, wie es auch der berühmte jüdische Ausleger des 19. Jahrhunderts, der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts tat, nicht Franz Delitzsch, das war der Deutsche, aber auch er, Samson Raphael Hirsch hieß er, da heißt Rache zum Schluss immer auch wieder in die ursprüngliche Form zurückführen. Das ist göttliche Rache, er möchte uns zurückbringen. Aber trotzdem, Jesus betet am Kreuz keinen Rachepsalm. Die gehören, wie ich sagte, auch in die Bibel. Aber am Kreuz geht es nicht um die Rache an den Geschöpfen, sondern um das Gericht an dem Schöpfer, an Jesus selbst, an dem Gottessohn, an Gott Israels. der alle Schuld getragen hat, damit alle zum Vater heimkommen. Und das ist ja gerade das Zeugnis des Todespsalmes Jesu, das ist Psalm 22. Er hat ja zwei Teile, seinen Leidenspsalm, sein Leidensteil, wo es anfing, wir werden noch darüber sprechen, Eli, Eli, Lama Asabtani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber im zweiten Teil spricht er davon, dass alle Enden der Erde umkehren werden. Das ist Jesus am Kreuz. Da darf ich zum ersten Mal eine Frage stellen und ich stelle sie mir auch. In der schlimmsten Todesstunde, die je über einen Menschen gegangen ist und nie schlimmer gehen konnte, da hat Jesus vergeben und Fürbitte getan. Darf ich fragen, wie verhalten wir uns, wenn es ums Vergeben geht? Wir haben alle diese Situation nicht. Können wir auch sagen, Vater, vergib ihnen, ihr und mir und diesem und jenem und der, der mich blöd angeguckt hat und sonst einem. Sind doch alles oft so Kleinigkeiten. Ich habe mal einen Brief von einem Bruder bekommen, Entschuldigung, dass ich das sage, und habe ihn dann zurückgeschickt, weil ich gesagt habe, geschrieben, na, ich bin auch nur ein Mensch, wenn ich den fotokopiere und rumreiche, dann habe ich deinen Ruf geschädigt. Weil ich ihn blöd angeguckt hätte, was ich nie hatte, hat er mir einen Brief geschrieben. Wie kann man, wenn man dann die Kreuzigung Jesu sieht und das miterlebt, Vater, vergib ihnen, und dann sind wir geistlich oft so kleinkariert. Und ich muss mich selber mit runterstellen, wie oft ist man nicht in der Lage, aufgrund der Situation zu vergeben. Das bohrt in einem und kämpft in einem. Ich weiß das sehr gut. Aber trotzdem, wenn wir Jesus am Kreuz erblicken, werden wir heil auch ihm nicht vergeben wollen zur selbigen Stund. Vergeben wir im Namen Jesu. Und das hatte Folgen. Und jetzt bin ich schon in der Einleitung zum zweiten Kreuzeswort. Das ist das, was die Geschichte mit dem Schächer, Sie wissen, was das ist, die Geschichte mit dem Schächer. Aber dieses Reden Jesu, Vater, vergib ihnen, das hatte Folgen für den Schächer. Und deshalb nehme ich das jetzt schon mit hinein. Wie das der eine Schächer merkte, was da geschah, da reagierte er ganz erstaunt. Und damit ich jetzt meine Zeit nicht überziehe, möchte ich einfach das in wenigen Sätzen sagen. Da hat der Herr Jesus ihm feurige Kohlen auf sein Haupt gelegt, dass da einer hing, der nicht fluchte und schimpfte, sondern dass da einer Fürbitte tat, heilig war, geistlich war, die Schrift erfüllte. Und auch diese Leute waren irgendwo gelehrt, die wurden erzogen im jüdischen Glauben, der kannte schon vieles aus dem Alten Testament. Dann hat er auf einmal gemerkt, das ist ein ganz, 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 ganz anderer. Und dann brechen diese glühenden Kohlen des Verhaltens Jesu die Herzensschale, diese vom Verbrechertum gepresste, zugeschlossene Herzenstür macht der Vater auf und er bricht die harte Gehirnschale auf und öffnet ihm das Verständnis für das, was dort geschah. Wenn nichts mehr hilft, das Verhalten der Gemeinde in schwierigen Situationen ist ein gewaltiges Zeugnis. Auch der Hauptmann sagte am Schluss, wahrlich, das war Gottes Sohn, der da gestorben ist. So starb noch keiner am Kreuz und so wird auch nie mehr wieder einer sterben. Im Jesaja 53, das ich schon erwähnte, Vers 13 steht, dass er für die Übeltäter, für die Übertreter, für die Peschaim, es ist jetzt Mehrzahl, Fürbitte getan hat. Und da war und merkte, da fühlte sich der Schächer auf einmal eingeschlossen. Beim Schächer hat Gott gewirkt. Und nun kommt das zweite Wort. Das steht in Lukas 23, Vers 39, ich lese ab 38 bis 43. Es stand aber auch eine Aufschrift über ihm: Dies ist der König der Juden. Das wird in Johannes 19, Vers 19 präzisiert, wo es heißt: Jesus, der Nazarener, König der Juden. Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Hier wird nur das Stück überliefert: Dies ist der König der Juden. Einer der gehängten Verbrecher aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus, der Messias? Rette dich und uns. Der andere, der Schächer also, der eine, der antwortete jedoch und sagte vorwurfsvoll zu ihm: Hast du denn auch gar keine Furcht vor Gott, da du doch dem gleichen Urteil verfallen bist? Und wir zwei, zwar gerechterweise, sind verurteilt worden, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte: Jesus, gedenke meiner, wenn du mit deiner Königherrschaft kommst. Vielleicht ist die Übersetzung viel richtiger. Wenn du in deine Königherrschaft kommst, dann gedenke meiner. Und Jesus, und er sprach zu ihm. Und jetzt zitiere ich wörtlich nach der Zürcher Übersetzung: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Sehen Sie die Antwort, die Jesus gibt: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ist da immer auch so ein Punkt, wo die Zuhörer, wenn sie Bescheid wissen, die Ohren spitzen. Wie liest er es denn? Wie liest er es denn? Ich habe jetzt gesagt, ich habe es vorgelesen, wie es da steht. Aber ich lese jetzt, ist das heute vorne oder hinten? Wahrlich, sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Dann heißt es: Wahrlich, sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist ein großer Unterschied. Nun lese ich es noch einmal, wie ich es meine. Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, Doppelpunkt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also wie die Zürcher Übersetzung. Heinz Schumacher hat das unkompliziert übersetzt, hat einfach gesagt: Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein, und hat damit viele Probleme umgangen. Er ist sich natürlich ganz bewusst, was an Fragen, an den griechischen Text auch dahinter stehen. Aber sowohl Rienecker als viele andere auch übersetzen das heute, bringen das heute in den zweiten Teil: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein, auch wenn sie es nicht auslegen können. Also da hängt dieser Mann am Kreuz und erlebt Jesus und merkt, wie sie ihn da unten verspotten und sagen: Bist du der König der Juden? Heißt es ja auch von den Oberen und von den anderen, die da rumstanden. Dann tritt doch jetzt dein Reich auf. Anderen hat er geholfen, sich selbst hilft er nicht. Der König steige herab. Jetzt zeig mal, wer du bist. Und dann hat Pilatus oben drüber schreiben lassen: Jesus Nazarener, der König der Juden. Und das hat der Schächer auch gelesen. Dann stand dort vielleicht in Hebräisch, Griechisch auch und Lateinisch, so war es geschrieben. Er las das Hebräisch vielleicht, vielleicht konnte er auch Griechisch: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Er merkte, der muss es sein. Der muss es sein. Und wenn er dann sagte, er: Jesus, Jesus, sagt er zu ihm, ein Wort aus dem Imri, Jesus, Nazarener. Wenn du in deine Königsherrschaft kommst, wohl die bessere Übersetzung, es wird der König erwähnt, wenn du in deine Königsherrschaft kommst, dann gedenke meiner. Und jetzt könnten wir meinen, vielleicht, er meint, Jesus kommt auf die Erde zurück, in Herrlichkeit, in Kraft und Herrlichkeit. So übersetzt es ja auch die konkordante Wiedergabe und andere. Aber ich meine, die Luther-Übersetzung und die heutige griechische Übersetzung haben recht. Wenn du in dein Reich kommst, dann gedenke meiner. Aber Jesus nimmt seinen Gedanken gar nicht auf. Er sagt nicht, ja, du wirst ein gutes Plätzchen bekommen, wenn ich wiederkomme. Du warst treu, du wirst über 10 Städte gesetzt werden oder irgendetwas. Er sagt ihm auch nicht, da oben im Himmel ist noch ein Platz für dich. Er sagt ihm etwas ganz anderes. Wahrlich, ich sage dir, heute noch, wirst du mit mir im Paradiese sein. Wissen Sie das Paradies? Ich weiß, was da wieder in letzter Zeit wiederum geredet wird. Da sei da unten in der Erde ein lichten Teil. Vergessen Sie, es ist nicht wahr. Das Paradies ist oben im dritten Himmel, auf der neuen Erde. Dort ist das Paradies. Könnte ich Ihnen jetzt beweisen aus der ganzen Schrift, auch aus den 3 Vorkommnissen des Paradieses im Alten Testament. Paulus war im dritten Himmel im Paradies. Das kann man nicht teilen. Sagen, das eine Teil Paradies ist unter der Erde und das andere ist da oben. Passt gar nicht zusammen. Warum, sagt er, heute wirst du mit mir im Paradies sein? Was ist da oben im Paradies? Das Paradies ist da oben, wo die neue Erde ist, wo das neue Jerusalem ist. Dort ist das Paradies. Das Modell ist natürlich der Garten Eden, wo auch vielleicht in der Mitte ein Heiligtum, eine Stadt war, wo die Flüsse drumherum flossen, wie das ja noch so ein bisschen heute auch der Fall ist, wo in der Mitte dann Jerusalem ist. Dort ist das Paradies, aber oben im Himmel, wo die Quellflüsse rausgehen und das Wasser des Lebens dann auch dort herauskommt. Jesus sagt am Schluss, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Als Jesus starb, ging sein Leib in die Erde. Und seine Seele ging zum Vater und er gab sie als Lösegeld in die Hand Satans. Und sie ging hinab in das Totenreich. Und sein Geist ging zum Vater, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und es heißt nicht, er ging zum Vater in seinen Schoß, an sein Herz oder in seinen Himmel selbst. Nein, das war erst nach der Himmelfahrt. Dort ging er zum Vater zurück, begrüßt als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Ja, das stimmt. Aber jetzt befahl er den Geist in seine Hände und der Vater nimmt den Geist mit sich. Und ich bin der Meinung, er legte ihn oben nieder im Paradies irgendwo. Und auch der Geist des Schächers ging in die Hand Gottes, denn der Geist kehrt zurück zu Gott. Ich weiß auch, dass es Meinungen gibt, die sagen, der Geist ging um des vollen Leidens willen auch in das Totenreich hinab. Das ist falsch, im Totenreich gibt es keinen Geist, da gibt es Geistergebundene, das stimmt. Der Geist geht zum Vater und die Seele ist im Totenreich. Und dann nimmt der Vater die Seele, die geht zum Vater zurück. Prediger 12, Vers 7 steht das. Der Geist kehrt zu Gott zurück. Und auch dort wird der Geist dieses Menschen niedergelegt im Paradiese auf der neuen Erde und im neuen Jerusalem. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ja, dort war der Geist Jesu und der Geist jenes Schächers zusammen. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Nach 3 Tagen, 3 Nächten aufersteht Jesu und dann nimmt er den Geist und Ja, ich kann es nur menschlich sagen, baut bei Jesus alles zusammen, verwandelt ihn wieder zurück in Geistleiblichkeit und dann ist auch diese Sache für Jesus beendet. Und nun möchte ich ihn Sie mitnehmen noch einmal an das Geschehen mit dem Schächer am Kreuz. Und auf meinen Spaziergängen, oder heute heißt das moderner Walking, ja, ist mir immer wieder diese Geschichte durchs Herz und durch den Kopf gegangen. Ich wünsche, Sie würden die Dramatik, die ich Ihnen jetzt vorsage, miterleben. Dieser Schächer ist der letzte Messias-Zeuge des alten Bundes. Er erlebte, dieser Mann erlebte, was die Propheten geschaut haben und wo sie hineinschauen wollten, auf welche Zeit und der Messias zu leiden hatte. Und sie durften und konnten es nicht. Und dieser Mann, dieser Verbrecher, dieser Pescher, erlebt das mit die Verheißungen auf den verheißenen Messias, wie sie sich erfüllen. Und er kennt das. Das ist das Großartige. Und merkt, das ist er. Und er hat da oben dieses, wie ich sagte, schon das Imri gelesen. Sagt, das ist er. Und dann stirbt Jesus. Dann stirbt Jesus. Und als Jesus starb, war der alte Bund zu Ende. Und der neue Bund begann. Dies ist das Blut des neuen Bundes. Das Ziel ist erreicht. Der alte Bund ist zum Ziel gekommen. Und der neue Bund begann. Und jetzt lebt dieser Schächer noch ein bisschen weiter, noch einige Viertelstunden, sage ich mal, weil es ja nicht mehr lange ging. Jesus starb um 3 und die waren vielleicht um 5:30 tot oder um 5. Und dann war es der erste. Becher. Und jetzt war das Lösegeld übergeben. Denn mit dem Tod Jesu wurde das Lösegeld in die Hand Satan, zuerst zum Vater. Und der übergab es dem Satan und der brachte ihn ins Totenreich hinab zum Tod. Gerade hat der Vater einen Triumph über sämtliche Finsternismächte und auch über alle Engelmächte, die das Gesetz gegeben hatten, gefeiert. Er hat sie ausgezogen, er hat sie entmachtet. Auch, sie haben es noch nicht gemerkt, sie haben es dann gemerkt, als Jesus auferstanden war. Und dann stirbt dieser Mann unter der Vergebung des neuen Bundes. Und ich glaube noch nicht einmal, dass seine Seele noch ins Totenreich hinab musste, als Glaubender. Denn das Lösegeld war schon bezahlt. Satan hat kein Anrecht mehr über eine Seele. Schon gar nicht mehr über eine Glaubende. Wahrscheinlich musste seine Seele, ich vermute das, warten, bis dann Jesus auferstand und mit den Heiligen des alten Bundes, mit vielen, Matthäus 27, 51, ist er dann auch mit Jesus aufgefahren in die Höhe. Und welch, ich kann das gar nicht anders sagen, welch eine Dramatik, dass da einer glauben darf nach dem alten Bund und sagen darf, das ist der Messias, ich glaube an ihn, und ihn dann noch sogar selbst erlebt. Und als er stirbt, ist er im neuen Bund und lebt. Und lebt. Der neue Bund, das ist noch etwas Interessantes, führt nicht ins tausendjährige Reich. Und deshalb sagt Jesus, ins Paradies wirst du kommen. Das ist nicht auf der alten Erde wie das tausendjährige Reich. Der sagt nicht, du wirst auf den 12 Stühlen sitzen und mit mir die Stämme Israels richten oder irgendetwas, was davon gesagt ist im tausendjährigen Reich. Er sagt zu ihm, du darfst mit mir ins Paradies, mit dieser alten Erde hast du gar nichts mehr zu tun, weil du im neuen Bund gestorben bist. Und dort oben ist der Baum des Lebens. Dort oben ist das neue Jerusalem. Dort oben ist Psalm 87, wo verzeichnet wird beim Verzeichnen der Völker, der und der ist darin geboren, wo Neugeburten, Wiedergeburten, Neuzeugungen sein werden. Also die Gewalt des Psalm 87, der hinaufblickt in die neue Erde, in das neue Jerusalem. Und da hat sich an diesem Mann erfüllt, was Jesus im zweiten Teil von Psalm 22 gebetet hat. Zu dir werden umkehren alle Enden der Erden. Es essen, fallen nieder alle Fetten der Erde. Vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfahren, und auch der seine Seele nicht am Leben erhält. Und dazu gehörte auch der Schächer am Kreuz, der Verbrecher am Kreuz. Kein Schriftgelehrter hat es gemerkt, sondern ein Gehängter hat es gemerkt. Aber wir wissen ja, und deshalb sind wir ja auch hier, es werden noch viele Schächer folgen. Nun bin ich ein bisschen rhetorisch und ein bisschen frivol vielleicht und mutig. Es werden noch viele Schächer folgen aus Politik, aus Wirtschaft und aus Wissenschaft. Alle sagen, es gibt keinen Gott, alles ist von alleine geworden, Evolution. Was sagt die Schrift? Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Schächer aus der Mafia, aus der kriminellen und anderen Szenen, aus der Theologie, nicht vergessen, und aus den Religionen. Auch die kleinen Spitzbuben dürfen zu Jesus zurückfinden, und auch ganz anständige Leute, die meinen, sie haben es gar nicht nötig. Auch die werden ihn finden und zurückkehren. Wohl dem, der ihn heute schon hat finden dürfen. Dann zu ihrem Gott, dass ihnen nicht nur geht wie dem Schächer, sondern dass sie zurück zum Vater, ans Herz des Vaters dürfen bei der Entrückung, wenn Jesus wiederkommt. Noch eine Stufe höher, in den Himmel selbst, zum Vater. Nun gehen wir zum dritten Kreuzeswort. Johannes 19, Vers 26 und 27. Frau, siehe dein Sohn. Und so Johannes gewandt, siehe deine Mutter. Johannes Evangelium, Kapitel 19, Vers 26 und 27. Frau, siehe dein Sohn. Und Johannes, siehe deine Mutter. Eine ganz eigenartige Sache, und ich möchte diese Geschichte ganz kurz machen, weil mir sonst die Zeit davonläuft. Und einfach möchte ich nur sagen, um was es geht, in meinen Augen. Da legt Jesus seine Mutter, er ist der Erstgeborene, er muss hier ja sorgen, dass die Sache weiterläuft, dass die Fürsorge, ganz klar, nicht in die Hände des Jakobus, des Bruder des Herrn, warum nicht? Oder es gab ja noch andere Brüder, Josef, auch genannt Josef, Simon und Judas, das waren leibliche Brüder Jesu, also Halbbrüder, waren alles Söhne der Maria. Vielleicht hat sie auch Schwiegersöhne schon gehabt, sie hat ja Schwestern, waren von Jesus noch da. Warum hat Jesus seine Mutter nicht in die Hand einer dieser Brüder gelegt? Das wäre ja naheliegend gewesen. So in den Johannes, dem Johannes gegeben. Es war eine Art Akt der Fürsorge, ganz bestimmt. Vielleicht war Johannes begütert genug, um seine Mutter zu versorgen. Das kann alles sein. Aber dahinter steckt, und ich kann das nie anders sehen, auch ein tiefer geistlicher Sinn. Und da möchte ich wirklich heute nicht stehen bleiben, es sind ganz wunderbare Dinge und Zusammenhänge. Aber ich möchte Ihnen nur sagen, um was es geht. Im Johannesevangelium und auch in den Johannesbriefen geht es immer um das Geistliche, um das geistliche Geborensein, um die Geburt von oben, ums Geborensein aus Gott. Und für mich ist die Maria ein Modell auf den Mutterschoß Gottes, ein Modell. Aus der wurde Jesus geboren, natürlich dem Fleische nach, das weiß ich auch. Aus dem wurde Jesus geboren. Und so ist der Mutterschoß der Maria ein Modell auf den Mutterschoß Gottes. Und Johannes spricht immer von dem, der aus Gott geboren ist, der zum Beispiel die Welt überwindet. Dann bei Johannes ist das Modell eines, der aus Gott geboren ist. Und so können wir an diesem lernen. Alles Maria, der Modell der Mutterschoß Gottes. Und Johannes, das Modell eines aus Gott Geborenen. Das steckt hier dahinter. und zur Demonstration noch und zum Streichen noch etwas. Wer aus dem Mensch geboren ist, von Eva geboren und allen Evas, die nachher noch kommen natürlich, Eva trägt den Zahlwert 19. Ist negativ ausgelegt, Feindschaft, wie Hiob. Es kann positiv gedeutet auch Geist und Frucht des Geistes sein. Maria trägt den Zahlwert 152. Das ist 8 mal 19, sehen Sie? 8 ist die Neuzeugung, die Neuwertung, die neue Welt. Und 19 jetzt gedeutet nicht als Feindschaft, sondern gedeutet als Frucht des Geistes. So ist es. Wir müssen uns an die Maria halten. Wir müssen von Neuem geboren werden. Machen wir weiter. Wenn ich hier so viel Zeit genommen hätte wie beim Schächer, dann würde ich nicht zu Ende kommen. Das vierte Kreuzeswort. Johannes 19, Vers 28. Er sagt es, auf dass die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Und da wird dann immer als Parallelstelle hingeschrieben, Psalm 69, Vers 22. Ja. Es ist auch eine Erfüllung von Psalm 69, Vers 22, denn dann rannte einer und holte einen Schwamm mit Essig und gab es ihm zu trinken. Aber dass etwas dürstet, das ihn dürstet, das steht nicht im Psalm 69. In meinen Augen ist dieses Wort, mich dürstet, eine Erfüllung von Psalm 42. Und das ist dieses Wort, dieses Bekannte, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele zu dir, Gott. Ja, das war es, er hatte Durst, richtigen Durst. Und bei der Kreuzigung, da bekommt man Durst von den Wunden. Aber wieder steht dahinter eine geistliche Sache. Es dürstet meine Seele zu Gott, dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und wann werde ich dich sehen? Das war ja sein Ringen auch am Kreuz. Vater, wann bin ich bei dir? Wann bin ich wieder bei dir? Und deshalb betete es. Und vielleicht hat er auch dem Psalm 42, wie dem Psalm 42, in Stücken oder ganz gebetet. Der Lahme kann das Werk Gottes nicht treiben, aber der Lahme wird springen wie ein Hirsch, so lesen wir irgendwo in der Schrift. Der Hirsch ist das Modell auf den, der das Werk Gottes treibt. Und Jesus hat das Werk Gottes getrieben und betrieben wie kein anderer. Ja, in Jesaja 35, Vers 6 steht es, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Hirsch ist der, der das Werk Gottes treibt. Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist, dass ich den Willen Gottes tue und sein Werk vollende, zum Ziel bringe. Dort steht das Wörtchen Telos dahinter. Das wir von Telefon kennen und nachher auch jetzt schon angedeutet. Wenn es heißt, es ist vollbracht, dann heißt es auch Tele, irgendwas folgt dann noch in der Grammatik, zum Ziel gebracht. Und Jesus steht kurz vor dem Zeitpunkt, wo das Werk vollendet ist, da sagt er, mich dürstet, auf dass die Schrift erfüllt würde. Ja, mich dürstet nach dem lebendigen Gott. Der leidende Gottesknecht, der das Werk vollendet musste, dass die Schrift erfüllen, dass er den Essig nehmen musste. Aber er musste zuerst das Werk Gottes zu Ende bringen und dazu gehörte auch das Kreuz. Die Fürsten, so heißt es in Klagelieder 1, Vers 6, ihre Fürsten sind geworden wie Hirsche ohne Weide. So gingen sie vor dem Verfolger einher. Auch Jesus wurde so wie ein Hirsch ohne Weide. Dürstend. Denn es steht geschrieben, er wurde in großer Schwachheit gekreuzigt. 2. Korinther 13. Vers 4. Jesus wurde in großer Schwachheit gekreuzigt. Er wurde gekreuzigt wie einer, wie ein Hirsch ohne Kraft war er noch. Aber er trieb trotzdem das Werk Gottes zu Ende. Und in dieser Situation, wie ein Hirsch schreit nach Wasser, so schrie seine Seele nach dem lebendigen Gott. Es dürste ihn auch nach Wasser, aber vielmehr dürste es ihn nach dem lebendigen Gott. Und der 22. Psalm ist da überschrieben, die Hindin der Morgenröte, hier ist das weibliche Tier angesprochen, so wurde er gejagt. Aber auf der einen Seite ist er die Hindin, die verkündigt, das ist die Verkündigerin. Auf der anderen Seite ist er wie ein Hirsch, der das Werk Gottes treibt. Und diese Wörter Hirsch hängen alle mit El zusammen. Und deshalb ist das auch dieser Zusammenhang. Noch einmal. Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele nach dir, o Gott. Und so ist es dann auch gewesen. Und jetzt gehen wir weiter. Die letzten Minuten oder gar Sekunden des Todeskampfes Jesus sind angebrochen. Seit 12 Uhr ist es finster dort, denn die Finsternis hat sich um das Kreuz gelagert und möchte sehen, wie der Gottessohn stirbt. Die Obersten des Volkes sind verschwunden, weil sie nämlich zur Schlachtung der Lämmer gehen mussten, die um 3 Uhr begann. Da starb ja Jesus. Und jetzt ist das der Zeitpunkt gewesen, wo der Vater den Sohn verlassen hat. Der Punkt, wo Jesus ganz zur Sünde gemacht worden ist, 2. Korinther 5, Vers 21. Er, der von keiner Sünde wusste, die gleiche Bibelstelle, der keine Sünde tat, 1. Petrus 2, Vers 22. Und in welchem keine Sünde war, 1. Johannes 3, Vers 5. Und dieser Ruf, mich dürstet, ist der Ruf Jesu aus den Feuergerichten Gottes heraus. Ja, Sie haben richtig gehört, Feuergerichte Gottes, man sah kein Feuer. Aber das waren Feuergerichte Gottes, denn auch das letzte Gericht, das Gott hat, musste Jesus am Kreuz durchleben und durchleiden. Wo ist das Feuer, fragt schon Isaak, das Messer und die Schnur und das Holz ist da, aber wo ist das Feuer? Dort verbrennt, bildlich gesprochen, das ganze Opfer Gottes, Jesus. Es sind die Feuergerichte Gottes, die dort über ihn hinweggingen. Es war auch die Liebe Gottes, die eine Flamme des Herrn ist, nach Hohelied 8. Der Ruf nach Gott, mich dürstet, ist der Ruf aus der Gottesferne und im Feuer geht der Ruf im Feuergericht. Und deshalb musste Jesus dieses Wort aussprechen. Mich dürstet. Ich frage uns wieder, wie dürstet uns nach dem lebendigen Gott und nach seinem Wort? Es plätschert alles so schön dahin, heutzutage ist alles noch so toll. Auch wenn es hinten schon anfängt, massiv zu stinken in der Welt, schon lange. Es lebt sich noch ganz lustig hier auf diesem Planeten, mindestens bei uns. Über andere geht schon längst das Feuergericht hinweg. Im Islam, Nordkorea, vielen anderen Ländern. Aber heute geht es noch gut. Noch dürst uns nicht, muss es uns nicht dürsten. Dürstet es uns, lassen wir uns vom Wort Gottes unsere Herzensschalen und unsere Verstandesschalen öffnen, dass er hineinbricht und uns das alles wunderbar und groß und lebendig wird. Nun das 5. Kreuzeswort und ich muss bald Schluss machen. Matthäus 27, Vers 46. Und in diese Situation des Dürstens hinein, so sehe ich das. Und der ganz große Gottesferne Gott hat ihn verlassen. Da betet nun Jesus zunächst den Anfang des 22. Psalmes und nach Robert Schad hat er ganz bestimmt auch den ganzen Psalm gebetet. Und das heißt ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auf die Feinheiten der Schriftüberlieferung will ich jetzt nicht zu sprechen kommen und ich zitiere es noch einmal nach dem Alten Testament, nach der hebräischen Bibel. Eli, Eli, mein Gott, Lama, warum, Asaftani, hast du mich verlassen oder verließest du mich, noch besser übersetzt. warum verließest du mich? Und dort steht, er schrie es zum Vater hinauf. Hinauf, im griechischen Grundtext. Er schrie es hinauf zum Vater. Und er lebte, der Vater ist ganz weg. Ist gar nicht mehr da. Ist kein Kontakt mehr zu ihm da. Ganz weg. Sehen Sie, ich habe ein Handy in der Tasche. Entschuldigung, ich habe es vergessen auszuschalten. Hoffentlich tut es nicht. Ich bin immer irgendwann immer wieder erreichbar. Immer einer kann mich anrufen. Ich bin nie ganz weg heutzutage. Aber Jesus wurde ganz verlassen. Der Vater war ganz weg. Hat er noch nie erlebt. Das ist der Aufschrei der Gottverlassenheit. Aber auch wir dürfen zu Gott, zum Vater hinaufschreien. Es ist die Stunde der grausamsten Finsternis gekommen. Niemand konnte das aushalten und niemand kann das aushalten. Nur Jesus. Und es steht von ihm geschrieben, Johannes 5, Vers 26. Er hatte Leben in sich selbst. Nur so konnte man diese Situation aushalten. Nun haben die Leute das falsch verstanden. Hat ja auch nur noch gelallt, Jesus. Auch er war in Schwachheit gekreuzigt. Er hat genauso Atemnot gehabt wie jeder andere. Genauso stieg das Wasser der Lunge und den Herzbeutel herum an Jesus hinauf, drückte ihm alles Lebensäußerungen ab. Da kommt einer auf die Idee und holt Essig. Der stand bei der Kreuzigung immer dabei, weil das wohl die Schmerzen etwas linderte. Ich weiß nicht warum. Oder ihn irgendwie vielleicht auch das Leben verlängerte. Jedenfalls, man gab den Leuten Essig. Dann nahm er einen Schwamm, Johannes 19, Vers 29. Dann nahm er Matthäus 27, Vers 48. Nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf einen Ysopstengel, das ist Johannes 19, 29. Und so vermute ich, war das Ganze noch auf ein Rohr gesteckt, denn die vier Wörter kommen vor: Rohr, Ysop, Schwamm und Essig. Ein Schwamm ist etwas, was sich vollsaugen lässt, und er wurde ganz mit Essig gefüllt. Essig heißt im Hebräischen Chometz, und das heißt Sauerteig. Damit wird auch heute im Hebräischen das Wort Sauerteig gebildet, und wir wissen, Sauerteig ist Sünde. Der Schwamm wurde ganz mit Essig, ganz mit Sünde gefüllt sozusagen. Und das heißt, Jesus, hier ist der Schwamm. Ich bin ganz mit Sünde gefüllt. Ich bin zu Sünde gemacht, so steht es in der mehrfach zitierten Stelle, 2. Korinther 5, Vers 21. Und das ist die letzte Predigt in seinem Leben, die er hält. Ich bin ganz vollgesogen mit Essig. Er hat nicht nur die Sünde getragen, er wurde zur Sünde gemacht. Obwohl er keine Sünde kannte, von keiner Sünde wusste und keine Sünde tat. Und deshalb nimmt Jesus den Essig. Die Galle hat er nicht genommen, aber den Essig hat er genommen, um zu demonstrieren, ich bin zur Sünde gemacht. Ich bin ganz vollgesogen mit Sünde wie ein Schwamm. Aber ich bleibe bildlich gesprochen ein Schwamm und bin kein Essig. Weil er ganz zur Sünde gemacht wurde, deshalb hat Gott ihn auch verlassen. Aber er nimmt den Essig, und was steht geschrieben? In allen, in Matthäus und Markus steht das, Matthäus 15, Markus 7. Was in den Mund eingeht, verunreinigt den Menschen nicht. Das heißt übersetzt, Jesus wurde nie von einer Sünde getroffen oder angekränkelt. Und als er den Essig nahm, wurde er nicht mit Sünde irgendwie berührt. Nein, Jesus blieb immer ganz der Sündlose. Und dann war das Ganze auf einen Ysopstengel gesteckt, und dann sagt David im Psalm 51, entsündige mich mit Ysop.
Und bei dem Auszug aus Ägypten hatten sie Ösopstengel genommen mit dem Blut, dass das Blut Jesu hier darstellt, die Pfosten bestrichen. Jesus ist der Sündenträger, der Entsündiger. Sehen Sie, entsündige mich mit Ösop und deshalb ist Ösop. Und darauf ist der Schwamm mit dem Essig, der zur Sünde gemachte Jesus. Und das Ganze steckt auf einem Rohr. Und Rohr ist was, was sich bewegt, das Schilf, das sich hin und her bewegt. Ein Zeichen der Schwachheit. Jesus wurde mit großer Schwachheit, in großer Schwachheit gekreuzigt. Da hängt er, der von Gott verlassene Gottessohn, gekreuzigt, gequält, in Schwachheit. Und auf ihm das der Sündenträger, der Ösop, und darauf der Schwamm mit Essig, der zur Sünde gemachte Jesus. Das war eine Predigt, niemand verstand sie. Wenn der Schächer noch gelebt hat, denn der hat noch gelebt, natürlich, denn er starb danach Jesus, wenn er die Verheißung noch nicht hatte, dann hat er hier nochmal eine Predigt gehört. Entsündige mich mit Ösop, er sah den Ösop. Für uns heißt es auch, natürlich, wie ich schon sagte, beim Auszug aus Ägypten, entsündigt durch sein Blut. Da konnte man erkennen, für wahr, Jesaja 53, er trug unsere Leiden und nahm auf sich unsere Schmerzen. Die Sünde der Welt war auf ihm, auf jenem Ösop, Jesus, der Ösop, der aus der Mauer Israels herauswächst, aus Maria, dem bräutlichen Israel. Dann soll ich das noch erwähnen, der Hecken da oben mit einer Dornenkrone. Das ist dann die Vollendung der Verspottung. Ein Rohr gaben sie ihm beim Verspotten. Deine Herrschaft ist nur eine Rohr, das Schwache, das Wankende, was nichts ist. Und eine Dornenkrone obendrauf. Jesus trägt den Dornbusch, die Sünde Israels. Eine Karikatur hat man aus ihm gemacht. Und doch starb er als der König Israels. Ja, nun das sechste Kreuzeswort. Es ist vollbracht, Johannes 19, Vers 30. Alles ist zum Ziel gebracht. Ein Wort, vollbracht, fertig. Ziel erreicht, jawohl, der Vorsatz Gottes hat sein Ziel erreicht. Der Tiefpunkt ist erreicht. Jesus ist gekreuzigt. Die Wende ist gekommen. Das Schuldopfer ist gestellt. Das Lösegeld ist bezahlt. Die Welt ist frei, auch wenn noch viel Sünde kommt, noch die Endzeit kommt. Auch für die Verbrecher des Endes hat Jesus die Sünde schon am Kreuz getragen. Es ist vollbracht. Wohl dem, der sagen kann, es ist vollbracht und Jesus hat auch für mich am Kreuz alles vollbracht. Es ist vollbracht. Und jetzt kann Psalm 22 in Aktion treten. Zu dir werden umkehren alle Enden der Erde. Ich wiederhole das, hab's ja schon einmal gesagt. Und noch einmal, auch die Fetten und die ihre Seele nicht am Leben erhalten können, alle werden sie ihre Knie beugen dürfen vor Jesus und bekennen, du bist der Lebendige. Und wer sich nicht selbst lebendig machen kann, und niemand kann es, aber Jesus wird ihn lebendig machen und ihm das Leben geben. Und jetzt am Kreuz ist auch Gott gerechtfertigt, Römer 3, Vers 4. Damit du gerechtfertigt wirst, Vater, in allen, die dich anklagen. Es wird keiner einmal hinstehen vor den Vater, wenn ich mal da oben bin. Dem werde ich es aber zeigen und dem werde ich sagen. Nein, das wird keiner tun, wenn er es wollte. Der Vater würde ihm die Antwort sofort geben. Alle seine Ankläger, die sagten und sagen werden, Gott, du hast alles falsch gemacht, werden alle verstummen unter der Weisheit. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, das werden sie nun sehen und hören. Und wir durften es schon hören und auch im Geiste sehen. Jesus ist das vollkommene Opfer. Noch einmal sei dankbar, dass du glauben darfst, dass Jesus alle Schuld getragen hat. Und nun das siebte Kreuzeswort, Lukas 23, Vers 46, ein Zitat aus Psalm 31, Vers 6. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist und wie ich schon am Anfang sagte, nicht in seinen Schoß, nicht an seine Brust, nicht an sein Herz, nicht in seine heilige Wohnung, nicht in den Himmel selbst. Nein, nur in Anführungszeichen in seine Hände. Das heißt, Jesus ist noch nicht auferstanden. Er muss noch ein bisschen warten, bis endlich die Himmelfahrt kommt. Und für diese 3 Tage und 3 Nächte, wo Jesus im Schoß, im Herzen der Erde war, bleibt die Seele, bleibt der Geist Gottes bei dem Vater in Verwahrung sozusagen. Und dann noch der laute Schrei. Da schreit Jesus auf. Und dann stirbt er. Gibt den Geist auf. Jetzt ist das zerbrochen. Der Leib ist gebrochen. Die Seele geht noch zum 3. oder 4. Mal in die Hand des Vaters und dieser übergibt sie als Lösegeld. Der Leib wird dann später in die Erde gebettet und der Geist geht in die Hand Gottes. Das ist das Zerbrechen des Leibes und Fleisches. Viele Menschen haben einen Schrei am Ende gelassen. Ich habe gelesen bei Katharina der Großen, die ja viel Blut und Schuld hatte. Dann halle es in Petersburg durch die ganzen Räume, wie sie im Sterbemein schrie. Natürlich kam der Gott Russlands und hat die Seele dieser Frau abgeholt, hinabgebracht ins Totenreich. Vielleicht kam der Tod selber, hat sich persönlich ihrer bemächtigt. Da schreit man. Auch Jesus schrie, als dieser Leib zerbrach. Und deshalb brechen wir im Abendmahl das Brot, das gebrochen ist. Das ist dieser Moment, wo Jesus zerbrach. Denn in diesem Moment zerriss auch der Vorhang von oben bis unten im Tempel. Das steht in Markus 15, Vers 38 in 2 Stücke. Was muss das gewesen sein für jene Menschen, die hohen Priester, die da im Tempel Dienst hatten? Da zerreißt der Vorhang im Tempel und immer noch haben sie es nicht gemerkt. Das Heiligtum wird sichtbar, die Bundeslade wird sichtbar. Wie die das wieder repariert haben, ich weiß es nicht. Für uns heißt das, der Zugang zum Vater ist frei, ist ganz frei. Und dort sah man die Bundeslade, das heißt woanders der Thron der Gnade. Das ist die Bundeslade, ich sage Ihnen die Bibelstellen, Hebräer 4, Vers 16 und Römer 3, 25, Hebräer 9, Vers 5. Sie wird auch sichtbar in Offenbarung 11, Vers 19, nicht zum Gericht, sondern es ist der Thron der Gnade, wo das Blut Jesu draufkam, wo das Blut draufkam am Versöhnungstag. Der Vorhang ist sein Fleisch, der zerriss, Hebräer 10, Vers 20. Er ist für uns gebrochen. Der Weg zum Vater ist frei. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Ich habe ihn eingeweiht. Wir dürfen zum Vater kommen. Der Schrei Jesus öffnete uns die Tür. Die Tür zum Vater. Wohl dem, der diesen Schrei schon erlebt hat in seiner Wiedergeburt. Er darf im Namen Jesu beim Vater sein, heute schon, im Geist und einmal in der Zukunft. Gott segne Sie. So, dann beten wir. Herr Jesus, nun habe du einfach Dank, dass du auf Golgatha dieses Opfer gebracht hast. Hast dich selbst hingegeben zur Vergebung der Sünde der Welt. Wir können das nicht ganz verstehen, weil es aus deiner Liebe geschah, die wir nicht ergründen können bis zum Schluss. Wir können etwas feststellen von der Unausforschbarkeit der Gerichte Gottes und der Unausspürbarkeit der Wege Gottes des Vaters. Und zu allen diesen Wegen, Herr Jesus, hast du Ja gesagt, zu dem ganzen Vorsatz Gottes. Und dafür habe Dank. Nun haben wir etwas von dem Kreuz gehört und nun lass uns tiefer hineinblicken und verstehen, was du getan hast, um unsere Sünde willen. Und lass es auch geschehen, dass wir, weil du alles vergeben hast, auch wir alles vergeben. Und so das Gesetz Christi auch erfüllen, das Gebot Christi, alles zu vergeben. Es fällt uns oft so schwer. Aber wenn wir im Namen Jesu vergeben, dann ist auch vergeben. Ja, nun segne uns an diesem Tag und begleite uns und lass das Wort reichlich unter uns wohnen. Gib uns aus deiner Fülle und aus deinem Wort. Dich wollen wir anbeten, Vater, im Namen Jesu und dir danken. Ach, öffne noch vielen die Augen für das, was du getan hast auf Golgatha. Öffne noch vielen die Augen und dann komme bald, Herr Jesus, mache alles neu. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen.
So. Vielen Dank, Bruder Weber, für die sehr in die Tiefe gehenden Worte und Ausführungen.